ARD. MDR Kultur. Café.
Ich habe damals die Augen verdreht bei dem Kult in der DDR in der Kunst um Arbeiterinnen und Arbeiter. Und seit ich den neuen Roman von Annette Gröschner über eine Kranfahrerin in Magdeburg gelesen habe, denke ich, die deutsche Literatur könnte mehr solche Gestalten vertragen. Annette Gröschner kommt selbst aus Magdeburg. Im letzten Jahr hat sie zusammen mit Peggy Medler und Wenke Seemann den Bestseller Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat gehabt. Sie hat eine Liste von Preisen, da ist gerade der schicke Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis dazugekommen. Annette Gröschner ist heute zu Gast im MDR Kulturcafé mit ihrem neuen Roman Schwebende Lasten. Ich bin Carsten Tesch, herzlich willkommen.
Hallo.
In Schwebende Lasten erzählen Sie das Leben der Blumenbinderin und späteren Kranfahrerin Hanna Krause. Wie sind Sie beide zusammengekommen? Was war der Anfang? Waren es die Blumen, waren es der Kran, die Stadt, dass Sie diese ganze Zeit erlebt, von der Kaiserzeit bis 1992, wo sie stirbt?
Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich würde jetzt mal einfach sagen, es war das Knattergebirge, was mich immer fasziniert hat als Kind, weil meine Mutter ist da groß geworden und wir durften immer keinen Magdeburger Dialekt sprechen, weil sie aus dem Knattergebirge kam und gesagt hat, das heißt nicht Kirche, das heißt Kirche. Und also so dieses...
Aus diesem Viertel.
Ja, das Knattergebirge war sozusagen das Armenviertel von Magdeburg und das hieß, dass es quasi eins der dicht besiedelsten Viertel in ganz Europa ist. Also wenn man die alten Fotos sieht, dann denkt man auch, die Gassen sind so klein, da kommt gar keiner rein. Ja, so. Das zog sich von der Elbe, vom Elbhafen bis hoch zum Alten Markt und war einfach wirklich so ein sehr abgeschlossenes Viertel, wo eben typisch Hafenviertel, Eisenbahnviertel eben auch sehr viel Prostitution war, sehr viele Kneipen mit wunderbaren Namen, so wie Sprechstelle und Kosmos. Und meine Schwester hat das, die ist ja lebt ja in Magdeburg und arbeitet da auch so als ist auch Stadtchronistin mehr oder weniger und hat dieses Viertel mal erforscht und das war einfach wie so ein, ja, als wenn so eine Welt aufgeht, die komplett weg ist, weil heute ist es eine Grünanlage und darunter sind aber noch die Keller und das hat mich als Kind immer, also auch so ein bisschen, also ich hatte immer Angst vor Kellern und als ich dann hörte, dass diese Keller unter diesen Grünanlagen mit diesen schönen Blumen noch drunter sind, dann war es auch immer so, als wenn da drunter noch was ist, was nicht erzählt wird. Ja. Und das hat mich als Kind schon, ja, eigentlich hat mir auch Albträume gebracht. Ja. Also oben war alles in der Oberfläche, war alles so schön sozialistisch und unten waren noch die Keller mit den ganzen Geheimnissen, ja.
Und Ihre Protagonistin, Hanna Krause, hat Magdeburg nur als junges Mädchen mal für ein paar Wochen verlassen. Sie hat 6 Kinder, ein siebtes kommt tot zur Welt. Sie erlebt die Nazis, die Bomben, den 17. Juni, die Mauer, den Fall der Mauer. Das Leben ist großzügig mit Schicksal bei ihr, finden Sie auch?
Ja, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, es gab sehr, sehr viele Frauen dieser Generation, einschließlich meiner Großmutter, die genau solche Sachen hintereinander weg erlebt haben und deren Geschichte aber so unerzählt ist, ja. Und also die auch vieles dann einfach runtergeschluckt haben, nie wieder drüber geredet haben. Und ich merke jetzt auch so die ersten LeserInnen meines Buches, die dann sagen so, also ich sehe auch immer meine eigene Großmutter vor mir oder meine Urgroßmutter, die nie darüber geredet haben, über was ihnen eigentlich bei den Bombenangriffen passiert ist oder irgendwie andere Geschichten nicht erzählt haben, ja, so nach dem Motto, wie ist lange her und wir reden mal nicht mehr drüber.
Und sie hat so diesen Allerweltsnamen Hanna Krause und mir ist es so gegangen, dass der mir im Laufe der Zeit dann so lieb geworden ist, also so auf dem, es ist klar, auf dem Spektrum von zwischen Ausnahme- und Normalbiografie ist sie sich ja eher mit all dem Wahnsinn, den sie erlebt, irgendwie eher bei Normalbiografie. Ne?
Ja, und das ist auch noch, ich baue ja immer so kleine Geschichten ein, ich verrate das jetzt einfach mal. Also aus so einer, ich arbeite ja sehr viel auch historisch und also sitze sehr viel in Archiven. Ich habe für das Buch auch sehr lange im Archiv, Landeshauptarchiv in Sachsen-Anhalt gesessen. In Magdeburg und haben die ganzen Akten von Krupp Grusong und vom Themawerk mir angeguckt und auch so die Sachen eben. Und es gibt so einen doppelten Boden. In dem Fall ist, es gab eine fünfteilige Fernsehserie zu DDR-Zeiten, sehr ideologisch, die hieß Krupp und Krause. Und da wurde die Geschichte der Kruppwerke erzählt, und zwar die in Magdeburg, wo am Ende der Arbeiter Krause der Kombinatsdirektor wird. Also so diese hehre Geschichte, die Arbeiterklasse übernimmt die Macht. Und deswegen heißt sie von mir Krause. Und ich habe ja im Vorfeld mit meiner Schwester so Probelesungen gemacht auf dem Gelände vom Themenwerk. Und da kamen sehr viele ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter und haben dann erzählt, dass sie auch Statisten in dem Film waren.
Kriegt ja noch eine andere Tiefe jetzt, die Geschichte. Ein Bild von einem flämischen Maler aus dem frühen 17. Jahrhundert gibt ihrem Roman die Ordnung. Wie ist die Entscheidung gefallen? Blumen aus Flandern bei armen Leuten in Magdeburg im blutigen 20. Jahrhundert?
Ja, es gibt in dem Roman eine Figur, die so ein bisschen unerzählt bleibt, weil keiner auch weiß, was mit ihr ist. Es ist ein Mann, der 1938 in den Blumenladen kommt, der ja in der Nähe des Rathauses ist und von über Hanna gehört hat, dass sie sehr tolle Blumensträuße machen kann. Und er bringt ihr dieses Bild von Hieronymus Boschert, Blumenvase in einer Fensternische, und fragt sie, ob sie das nachstellen kann mit Blumen. Und sie sieht aber sofort, dass es nicht geht, weil da sind Rosen und Tulpen drauf und das ist und eine Schachblume, die quasi nur im Frühjahr blüht. Und es ist aber schon Oktober, also das geht nicht. Und sie sagt, also ist unmöglich. Und er schickt sie dann ins Kulturhistorische Museum, oder damals hieß es, glaube ich, ein anderes Kunstmuseum, und sagt, sie soll sich mal da ein anderes Stillleben angucken und gucken, ob sie das machen kann, von Jakob Marell. Und sie geht zum ersten Mal in ihrem Leben ins Museum, auch heimlich, sie erzählt das nicht. Also es ist für sie so ein, also diese Figur ist für sie auch so ein Punkt, aus ihrem eigenen Trotz so ein bisschen rauszugucken und zu sehen, da gibt's ja noch was, da gibt's ja noch Kunst. Und am Ende ihres Lebens nehmen ihre Töchter sie auch mit nach Den Haag ins Mauritshuis und sieht dann zum ersten Mal dieses Bild, ne? Und in dem Museum sind auch noch zwei andere alte Frauen, also eine wahrscheinlich chinesische Frau, eine amerikanische Frau, die vor anderen Bildern stehen und die zum ersten Mal in ihrem Leben sehen und so. Und die asiatische Frau hüpft dann so, ja. Also, und das fand ich eigentlich so schön, dass sich da so verschiedenste Frauenbiografien in diesem einen Haus treffen und jeder hat ein anderes Gemälde, was so für ihr Leben wichtig war. Und sie schafft es ja dann am Ende auch, bis auf die Schachblume, dieses Gemälde nachzustellen. Weil,
sie macht eine Art von Konzeptkunst dann tatsächlich am Ende auf dieser Grünfläche, von der sie schon geredet haben, mit den Kellern drunter, wo ihr Haus war.
Ja, und es ist ja dann auch in den 90er und Jahren auch möglich, durch die Globalisierung wirklich dann auch Tulpen und
alles
Rosen zur gleichen Zeit zu kriegen, ja. Aber irgendwie befriedigt sie das nicht, dass jetzt wirklich alles geht, ja. Also, sondern dieser Mangel hat auch etwas, so eine Herausforderung in ihrem Leben gehabt. Und plötzlich ist alles möglich und
da
das überfordert sie dann auch so ein bisschen. Ja.
Da kommt der Blick von Annette Kröschner. So, der Abstand, den sie zur kapitalistischen Überfülle haben, der in ihren Arbeiten ja immer auch mal wieder zu spüren ist.
Ne? Ja, es ist so langweilig, wenn alles kaufbar ist, ja.
Und Sie haben das erwähnt mit der Recherche, das hat sich schon angedeutet. Mein Bild ist wirklich, wie gesagt, Sie haben ja auch viel über Berliner Stadtgeschichte geschrieben. Mein Bild ist, dass Sie das lieben, dass das also wirklich, wenn Sie jetzt also da in den Akten von Krupp Crouzon wühlen, dass Sie da echt eine gute Zeit haben, wenn Sie da so detektivisch da unterwegs sind.
Ja, das ist immer die Recherchezeit, ist die schönste Zeit. Und ich hatte ja auch glücklicherweise auch ein Stipendium von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und konnte mich da wirklich auch ins Archiv setzen und wirklich ein halbes Jahr lang einfach eine Akte nach der anderen angucken. Und da war eben, sind so eine Schätze drin, die konnte ich jetzt gar nicht im Roman verarbeiten. Aber ich liebe das wirklich sehr. Und ich liebe auch sehr, quasi an den Stellen zu graben, wo die Keller noch drunter sind und zu gucken, was liegt eigentlich noch im Boden. Ja.
Und jetzt wissen Sie so viel mehr noch über diese Stadt, als Sie ohnehin schon wussten. Und Sie haben ja diese Schwester, die sich auch so gut auskennt. Und jetzt wissen Sie aber noch viel mehr über die Stadt. Hat das nochmal Ihr Gefühl für Magdeburg, Ihr Verhältnis zu Magdeburg verändert?
Ja, es hat sich verändert einfach. Ich bin jetzt irgendwie nachsichtiger mit der Stadt. Ich war ja irgendwie, als ich weggegangen bin, sehr wütend und war froh, wegzugehen. Und das ist aber auch schon 42 Jahre her, also ist ja auch viel Zeit vergangen. Und jetzt finde ich es eigentlich auch wieder sehr interessant, diese Stadt sich auch verändern zu sehen. Ja, also auch so irgendwie liebevoller zu werden und sich mehr dem Fluss zuzuwenden. Und was ja in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, nicht so war, weil der Fluss eben auch wahnsinnig dreckig war. Ja. So.
Und wie sie jetzt auch mit sich ringt, also sich auch jetzt gerade der klassischen Moderne zuwendet und ihrer Vergangenheit und versucht, da die Echos in die Gegenwart zu holen und so.
Ja, das sind ja auch Sachen, die man als Kind gar nicht so zu würdigen gewusst hat, eben, dass sie wirklich eine Stadt des neuen Bauens ist und dass eben interessanterweise genau diese Viertel nicht zerstört waren. Ja. Also als Kind kannte ich, hatte ja sehr viele Tanten und Onkel, immer jemand, der in so neuen Bauen 20er-Jahre-Haus gewohnt hat. Und das war ihm halt so selbstverständlich. Aber wenn man dann irgendwann sich damit beschäftigt, sieht man, da ist ja ganz, ganz viel Experiment gewesen in den 20er-Jahren. Und das ist eben durch die Nazis zerstört worden. Also auch diese, dass diese Stadt eben auch wirklich, dadurch, dass sie das dann eben im Nationalsozialismus all diese Leute entlassen und ins Exil vertrieben worden sind, dass eben vieles auch vergessen worden ist, ja. So auch die ganze jüdische Geschichte der Stadt.
Ich stelle mir vor, dass Sie eben auch Abstand hatten zu Magdeburg durch die ganzen Jahre, die es vielleicht gebraucht hat. Also die Stadt als Thema gibt es bei Ihnen schon lange. Und ganz andere Frage, fußballerisch sind Sie wahrscheinlich gerade sehr zufrieden, oder?
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen zerrissen zwischen dem ersten FC Magdeburg und Union Berlin. Aber ich gucke natürlich immer, wie sie spielen und habe letztes Jahr auch mit meiner Schwester zusammen ein Theaterstück gemacht, wo wir quasi durch die Stadt gelaufen sind, wo nochmal dieser Europapokalsieg von 1974 eine Rolle gespielt hat. Und es war eigentlich ein Theaterstück, aber die Leute sind dann wirklich im vollen Ornat gekommen. Die hatten alle ihre Schals um und so.
Gegen wen hat Magdeburg da gewonnen?
74? Gegen AC Mailand.
Dass wir das auch nochmal ordentlich aussprechen.
Genau, in Rotterdam.
Und statt des FC Magdeburg kommt der SC Magdeburg in schwebende Lasten vor. Es gibt da so eine komische Stelle ziemlich weit hinten, die Leichtathletikabteilung vom SC Magdeburg. Beruht das auf realen Ereignissen?
Ja, ich war sehr viele, die ich damals kannte aus meiner Generation, waren irgendwie im Leistungssport und da gab es natürlich auch sehr viel Doping in der Zeit. Also ja, und das ist auch so eine verbürgte Geschichte, dass irgendwie eine meiner Cousinen immer so ein Tütchen mitbrachte und wir immer gesagt haben, nimm das nicht und so, es ist bestimmt Doping. Und dann hat es meine Großmutter genommen und die blühte irgendwie auf.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Und als meine Cousine dann nicht mehr dabei war, ja, dann war das so ein bisschen wie, da fehlte was, ja. So. Wir wissen bis heute nicht, was das für Tütchen waren, ob da nicht nur Vitamin C drin war und sie irgendwie das so für sich aufgeladen hat, aber.
Und so geht es eben Hannah Krause in dem Roman auch. Und dann ist aber auch typisch für diesen Roman und für ihr Leben, da schließt sich gleich auch wieder die nächste Katastrophe an mit der Enkelin Andrea, die mit einer unerkannten Schwangerschaftsdepression dann stirbt, ne?
Ja, das ist natürlich auch sowas, was in dem Roman wichtig ist, dass es irgendwie nicht, also dass Psychologie keine Rolle spielt. Also im Guten wie im Schlechten, ja. Also es wird nicht aus jedem gleich ein großes Ding gemacht, aus jedem Wehwehchen, was man hat. Aber andererseits wird sich eben auch keine Hilfe geholt, wenn wirklich Hilfe gebraucht wird. Und in dieser Ambivalenz steckten ja viele Generationen, auch Ostsozialisierte. Also die Frage, ich hatte letztes Jahr eine Veranstaltung, da war ein Psychotherapeut und der hat einfach die Leute unterschieden in Ost und West einfach an einer Frage. Und das war so am Anfang die Frage. So, und die Leute aus dem Westen haben sofort angefangen, über ihre Mutter zu reden. Und die Leute aus dem Osten haben gesagt, ich hatte eine schöne Kindheit, ich habe draußen gespielt. Und da lässt sich auch viel, viel dieser Vereinigung erzählen, ja. Also dieses Verhältnis zu den Müttern, ja. Und das Verhältnis zu, also dieses Rausgehen und Spielen so, ja. Und nicht so total behütet zu Hause sitzen.
Ne? Aber vielleicht auch Mütter, die auf eine Art dann zwar wie die Hannah Krause super praktisch waren und so, aber in vielerlei Hinsicht eben auch nicht zu greifen waren.
Ja, auch einfach nicht da waren oder einfach auch keine Kraft hatten für die, ja, in Anführungszeichen, wie Wehchen ihrer Kinder. Ja,
so. Ja, oder auch
also Grenzen. Dieses Härte, ich glaube, diese Härte ist auch etwas, was diese Generation in diesem Landstrich auch prägt. Ne?
Ja, auch, dass es Grenzen ihrer Vorstellungen hatte. Also die Hannah Krause, man kann sich ja auch schwer vorstellen, dass sie dieser Gedanke, obwohl sie das ja auf eine Art auch in sicher in leichten Varianten erlebt hat, Schwangerschaftsdepression, dass das für sie eine ernstzunehmende Sache gewesen wäre.
Also was mir immer wichtig war, war eben einfach auch zu erzählen, wie das für die Frauen einfach, dass dieses Unwissen über den eigenen Körper ja auch zu den vielen Schwangerschaften geführt hat und die nächste Generation dann wusste, dass es fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt. Also diese im Unwissen gelassenen Frauen ja einfach dadurch eben auch so viele Probleme hatten, ja. Und das ist ja etwas, was wo ich heute immer sage, auch Jüngeren, das ist eine Errungenschaft, ja. Dass wir einfach viel besser über unsere Körper Bescheid wissen und irgendwie Schwangerschaften verhüten können und diesen Paragraphen 218 irgendwie mal wegkriegen müssen. Weil das aus so einer Erfahrung beruht von Frauen, von ganzen Frauengenerationen, die einfach, wenn sie schnell schwanger wurden, immer nicht wussten, was mache ich jetzt.
Ja. Und dann in der DDR, Annette Gröschner, kommt Hanna Krause auf den Kran und der wird ihr Platz im Leben. Der hat auch einen Namen, den nennt sie Mimi. Und ich fände das schön, wenn Sie davon was vorlesen würden. Vom Kranleben.
Ja. Das ist ein bisschen weiter, ein bisschen später im Roman. Nach dem 17. Juni 1953. In Hannas dritter Woche fauchte der Kran. Er fauchte lang und anhaltend. Und dann kam noch ein Warnton hinzu. Ein Klingeln wie früher, wenn die Straßenbahn auf dem Johannesberg nicht bremsen konnte und nach unten wegrollte und Hanna im Blumenladen die erschrockenen Gesichter der Fahrgäste sah, die an ihrem Schaufenster vorbei rückwärts den Berg wieder herunterrollten, den sie gerade hochgefahren waren, bis der Fahrer die Sache kurz vor der Brücke in den Griff bekam. Der Meister dirigierte Hanna von unten wieder an die Leiter heran und prüfte, woran es lag. An ihrer Hektik. Danach atmete sie immer dreimal durch, ehe sie entschied, was zu tun war. Ein halbes Jahr nach ihrer ersten Schicht krachte es auf einmal und ihr Kran blieb in der Mitte der Halle stehen. Er ließ sich weder vor- noch rückwärts bewegen und schmollte wie Selma als Kleinkind, wenn sie nicht in den Luftschutzkeller wollte. Hanna zog leicht panisch an den Hebeln. Die grünen Leuchten unter der Kranbrücke schaukelten heftig und die Last am Hub schlackerte, dass Hanna Angst hatte, sie würde vom Haken springen und einen der Schaulustigen erschlagen. Sie konnte die Last noch nicht einmal nach unten ablassen, weil sich weder Knöpfe noch Hebel betätigen ließen. Etwas blockierte die Bremse, sie konnte nicht mehr anhalten und die Katze lief und lief, bis ein Warnton ertönte, den sie noch nie gehört hatte. Dann ging nichts mehr. Alle in der Halle ließen ihre Arbeit ruhen und schauten zu ihr nach oben. Die Azaleen waren hingefallen, die Töpfe zerbrochen. Hanna hatte sie vor ein paar Tagen auf den Kran mitgenommen, weil sie fand, dass ihrem Arbeitsplatz etwas Farbe fehlte. Sie musste oben bleiben, bis gefühlte Stunden später die Werksfeuerwehr kam und die Leiter zu ihr hochleierte. Sie hatte Durst und kalt war ihr auch, trotz der Wattejacke. Es war Winter, draußen herrschten Minustemperaturen und auf den Sheddächern lag Schnee. Durch die undichten Oberlichter tropfte kaltes Wasser auf ihren Kopf. Wegsetzen konnte sie sich nicht. Irgendwann pinkelte sie vom Kran in die Halle, weil sie sich nicht mehr zurückhalten konnte. Die vielen Schwangerschaften hatten ihrer Blase zugesetzt. Später pinkelte sie in solchen Situationen in die mitgebrachte Thermoskanne mit der breiten Öffnung. Sie hatte das zu Hause geübt, kein Tropfen ging daneben. Feuerprobe nannten ihre Kollegen, ehemalige Frontsoldaten, ihren erzwungenen Aufenthalt auf dem Kran. Und weil Hanna dort oben nicht geheult, sondern stoisch abgewartet hatte, wurde sie fortan mit Respekt behandelt. Je besser sie den Kran beherrschte, desto mehr Gefallen fand sie an ihrer Position. Hanna lernte bald, den Kran anzutreiben wie ein Pferd. Schneller, schneller, ich geb dir die Peitsche. So ein riesiges Gerät, das auf sie hörte. Herrlich. Und noch dazu war es klagloser als die Kinder. Bald nannte sie ihren Kran Mimi wegen der behenden Laufkatze. Sie redete mit Mimi, wie sie mit den Blumen geredet hatte. Und nicht selten dachte sie, dass sie mehr mit ihrem Arbeitsgerät redete als mit Karl.
So klingt das bei Annette Gröschner, Schwebende Lasten. Haben Sie das selbst noch gesehen, die Produktion in der DDR?
Ja, als Jugendliche musste man ja öfters mal ins Themenwerk. Ich habe auch es gab so eine theoretische Arbeit, die man fürs Abitur machen musste im Rahmen von diesem Unterrichtstag in der Produktion oder ESP damals. Das habe ich auch im Themenwerk gemacht und ich weiß, wir mussten mal, weil der Plan nicht erfüllt war, irgendwie als Schulklasse da Gewinde schneiden in so große Versailmaschinen mehrere Wochen und da habe ich den Ablauf eigentlich ziemlich gut mitgekriegt, auch mit dem Kran wieder da oben, das sind ja so Brückenkräne, die ganze Halle so durchfahren, so ganz langsam. Und das hat mich damals schon fasziniert. Und es gibt ja noch einen Kran im Technikmuseum in Magdeburg, der auch noch geht, der sogar so eine leichte Kurve fahren muss, deswegen ist er ganz berühmt. Und da gab es damals noch einen Kranfahrer vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. Und mit dem bin ich oben auch mal gefahren. Und bin auch wirklich so, und durfte dann auch selber fahren, und bin auch wirklich viel zu schnell gefahren. Und dann gab es diese Geräusche. Und ich bin ganz froh, dass ich diese Geräusche dann auch quasi gehört habe und aufschreiben konnte.
Als wir uns über das Buch »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat« unterhalten haben, da haben Sie vom Geruch der Frau in Arbeitsklamotten geschwärmt. Und ich habe mich gewundert, habe gedacht, wo kommt das jetzt her? Und jetzt ist mir es aber klar.
Ja. Es ist auch so toll, diesen Geruch, der noch heute in diesem Technikmuseum ist, da gibt es so ein Eichenparkett, so ein ganz besonderes. Und es riecht immer noch nach diesen grünen Spänen, die man abends zum Ausfegen genommen hat. Also Leute, die in so Betrieben gearbeitet haben, erinnern sich bestimmt daran. Es war wie so eine Art Bohnenwachsgeruch. Und das steckt noch in diesem Boden. Und man kommt da rein. Und ich bin ja auch so, auch durch den Roman, so dieses Olfaktorische interessiert mich ja auch, die Gerüche, die irgendwie so flüchtig sind. Aber wenn sie da sind, dann überfallen sie einen. Und wenn man da reinkommt, ist man plötzlich wieder auf Schicht, so, ja.
Also das ist mir auch so klar geworden, als ich Ihnen jetzt also eben auch zugehört habe und das Buch gelesen habe, so, dass ja so eine Welt von Gerüchen verschwunden ist. Und mir fallen irgendwie so Bohrmilch ein oder ganz eindrücklich irgendwie Waschpaste oder so. Oder auch so ein unbestimmter Muff in den Büros, in den Hallen. So, was fällt Ihnen spontan? Sie hatten jetzt eben schon die Späne, aber weil dieses Olfaktorische für Sie so wichtig ist, frage ich die gerne nochmal.
Frauen mit Achselhaaren, die 8 Stunden auf dem Kran gesessen haben, die riechen anders als Frauen heute. Also wir haben das ja auch bei den 3 ostdeutschen Frauen, wo wir das dann nochmal vorführen. Unsere Achselhaare und das Spray aus Ostzeiten. Und im Publikum gibt es immer jemanden, der irgendwie so Mutti ruft oder so. Also weil dieser Geruch so stark ist von diesem Spray.
Ja, also weil Sie das bei Lesungen vorführen, verstehe. Ich muss noch daran denken, wie die Arbeitsklamotten, wenn die dann frisch waren, wenn man die also neu bekommen hat, so wie die da gerochen haben. Die waren ja irgendwie, haben ja sauber gerochen, aber gleichzeitig auch irgendwie, also ich kann mich erinnern, ich habe die gerne angezogen, so weil das irgendwie sowas Verkleidetes hatte und mit den schweren Arbeitsschuhen dann auch sofort so ein anderer Gang war irgendwie. Und
der Arbeiterinnengang.
Genau, ja.
Nein, es gibt ja auch im Buch diese Geschichte, dass Karl einen Unfall hat und sein Bein verliert und dann seine Arbeitsklamotten wiederfindet an dem Körper eines Zwangsarbeiters. Also diese Sachen wurden ja dann auch gewaschen und weitergegeben. Ja.
Und ich hatte jetzt eben das Gefühl, wenn wir darüber reden, so dass man wehmütig sein kann, ohne dass man nun alles schönreden muss.
Ja, wehmütig, ohne nostalgisch zu sein, würde ich sagen, ja. Also es ist ja sozusagen unser Leben und das ist jetzt anders, aber warum sollten wir jetzt irgendwie uns nicht daran erinnern?
Und wo kriegen Sie solche Momente noch so von dieser Wehmut, ohne nostalgisch zu sein? Nostalgisch, ostalgisch ja auch, oder eine DDR zu erzählen, die es nie gab?
Zum Beispiel, wenn ich zwischen Berlin und Erfurt oder Jena fahre und an Leuna vorbeikomme, dann habe ich auch so ein Erinnerungsgefühl, was nicht nostalgisch ist. Ja. Weil ich meine, es ist einfach mal eine Dreckschleuder. Heute vielleicht nicht mehr so sehr wie damals, aber also die Industrie hat ja immer diese 2 Seiten gehabt. Ja, einerseits die Kinder sind krank geworden und andererseits war es eben etwas so ein, ich sag fast so ein Organ, in dem sich so viele Leute bewegt haben und so viele Leben stattgefunden hat, ja. Auch während der Arbeit. es war ja nicht dieses, also es gab ja immer diese Probleme, dass die Arbeitsproduktivität nicht hoch genug war, aber das hieß eben auch, weil sie nicht so hoch war, hatte man eben einfach auch Freiräume innerhalb der Arbeit. Ne?
Das sagte der Historiker Eko Sascha Kowalczuk, sagt es ja ganz deutlich so, die Arbeitsgesellschaft, dass das also auch ein Teil der Transformation ist, dass die Arbeitsgesellschaft als solche, in der so viel alles stattgefunden hat, auch an sozialen Beziehungen, dass die verschwunden ist, dass es eben auch mitzudenken ist, wenn man über diesen Einschnitt nachdenkt.
Ja, wir haben ja auch so wenig Sachen, die jetzt noch so mit Massen zu tun hat, ja. Also beim Fußball zum Beispiel, da ist noch, also früher gingen die Leute jetzt in Massen zur Schicht und sonntags gingen sie in Massen zum Fußball und heute ist eigentlich nur noch der Fußball da. Und was macht das eigentlich mit dieser Leerstelle davor?
Na, wenn man nicht auf Konzerte geht und so oder in der Schlange beim Bubble Tea Shop ansteht mit den ganzen, die über Instagram gekommen sind.
Ja gut, anstehen, das kannte man natürlich auch. Da wird einem auch gleich ganz nostalgisch.
Ich kann es immer noch nicht. Aber ich finde es ein Ding, dass es das alles gab und jetzt schon lange nicht mehr gibt. Und aber so Menschen eben in unserem Alter das eben noch gesehen haben, dass man manchmal so davor steht und einfach so in die Tiefe der Zeit staunt.
Ja, und wenn man in diesem Technikmuseum in Magdeburg, da kann man in den Außenbereich gehen und dann kann man auf diese Brache gucken. Und das ist vollkommen leer, eine riesen, also ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder es sind, also ich würde mal so schätzen 5 oder so, oder 6, die komplett leer ist. Also wo auch immer die Bäume wieder rausgerissen werden und man denkt dann, das war alles mal voller Leben, ja, und jetzt ist da nichts mehr. Und davor steht eben halt diese Figur von Ernst Thälmann, eine Plastik, die auch nicht besonders toll ist, also künstlerisch auch nicht besonders wertvoll. Und der steht quasi vor der Brache mit erhobener Faust, ja, und das ist für mich so ein, ja, wie so ein Denkmal der Arbeiterkultur auch, ja. Dahinter ist nichts mehr.
Schwebende Lasten haben wir hier heute im MDR Kulturcafé, so heißt der neue Roman von Annette Gröschner. Auf den ersten Blick kommt der Titel eben daher, dass es um eine Kranfahrerin geht. Ich habe dann aber auch immer mehr so an die Last des Lebens eben denken müssen und vom Schicksal hatten wir es ja schon, aber ich glaube, wir sind da bei dem noch nicht fertig, bei diesem drüber nachzudenken, was ein Mensch aushalten kann. Wenn man sich überlegt, heute ist ja viel von Resilienz die Rede, dass Hannah Krause ist ja irgendwie voll das Innenbild, oder?
Ja, ich denke auch. Also auch als sie ja eigentlich so eine typische Stadtfrau ist, die nie mit irgendwelchen Leuten in Verbindung gebracht wird, die irgendwie auf dem Dorf sind, bis auf so ein paar Verwandte, aber die nie so ein Dorf kennengelernt hat und plötzlich dann in der Evakuierung, weil eben alles weg ist, die Wohnungen, mehrere Wohnungen, also 2 oder 3 Wohnungen sind quasi zerstört worden. Und sie hat eben nichts mehr und muss dann aufs Dorf und trotzdem schafft sie es eben irgendwie so viel zusammen zu stoppeln, dass sie ihre Familie ernähren kann. Und das ist ja auch nicht allen gelungen. Ne? Also auch diese Kinder, die noch übrig sind, dann durchzubringen durch diese Zeit und dann irgendwann wieder, das ist eben so wie so ein Glück, wieder in der Stadt zu sein. Ja?
Und Der ausdrücklich psychologisiert dieser Roman ja nicht. Und also wenn bei ihr große Sachen vorgehen, dann schreiben sie mal, sie spürte einen Stich oder so im Zusammenhang mit dem Sohn, mit dem die Beziehung eben nicht so richtig hingehauen hat, den sie später verliert. Wenn also sie etwas traurig berührt, dann gibt es so kleine Hinweise, was bei ihr abgeht. Aber was sie macht, ist eben weitermachen, immer wieder weitermachen. Und haben Sie für sich selber, also wenn Sie ihr da so beim Schreiben zugucken, wie die immer weitermacht, so dass sie, ich komme immer wieder auf dieses Verb, da so da vorzustehen und zu denken, wie geht das eigentlich? Also zu staunen tatsächlich mit dem, weil es so anders ist als das, was wir, wie wir uns heute selber begegnen.
Ja, für mich war es, also ich hatte eine Großmutter, die auch so ein bisschen in diese Richtung ging, dass sie also immer wieder weitergemacht hat. Und als Kind war ich halt irgendwie so wie so eine Beobachterin auch davon. Ja. Und offenbar habe ich mir da auch sehr viel gemerkt, was so diese Abläufe anging, auch immer dieses nicht drüber reden und machen und mit den Blumen sprechen. Das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe, interessanterweise funktioniert das ja. Also mit den Blumen zu reden, hilft den Blumen. Und das war etwas, was ich als Kind so gar nicht verstanden habe. Warum redet ihr jetzt hier mit ihren Blumen? Also,
ja, und sonst nicht groß.
Aber sie kriegt
oder
ja
über
eben
alles
halt ihre,
Mögliche, aber über ganz viel eben auch nicht.
Aber sie kriegt halt aus jedem Dattelkern auch eine Palme. Bei uns Kindern sind die dann wieder eingegangen. Aber sie hat mit den Blumen geredet und das, ja, das habe ich übernommen. Ich rede auch mit meinen Blumen.
Und bei übernehmen ist ein gutes Stichwort, weil heute denkt man ja, dass sie das, also Hannah Krause, dass sie das, worüber sie nicht gesprochen hat, wahrscheinlich irgendwie stumm weitergegeben hat, wortlos vererbt hat. So, wenn sie, nun ist Hannah Krause nicht ihre Oma und so, das ist klar, ist eine erfundene Figur, aber es hat ja viel, Sie haben Ihre eigene Großmutter jetzt erwähnt, es hat ja viel mit dem zu tun, was Sie kennengelernt haben. Spüren Sie was davon, was Sie, also bis über das Blumen, mit den Blumen sprechen, was Sie davon geerbt haben, von diesen wortlosen Vorfahren? Also die ja oft viel geredet haben, aber doch irgendwie wortlos waren.
Ja, ich war wahnsinnig glücklich, als ich gemerkt habe, dass es etwas gibt, das Epigenetik heißt. Also das, wo ich dachte, all meine Schwierigkeiten als Kind und Jugendliche sind jetzt irgendwie erklärbar. Also ich weiß, dass ich irgendwie, also auch meine Schwester, wir haben uns ja immer mit diesem Krieg beschäftigt und ich gehe nicht gerne in den Keller. Also es war immer so, ich habe vom Krieg geträumt. Ich habe jahrelang mich mit diesem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Und alle haben immer gesagt, warum machst du das? Du warst doch gar nicht dabei. Oder so, meine Mutter hat dann gesagt, ey, warum träumst du vom Krieg? Du hast doch gar keine Ahnung davon, so, ja. Wenn ich das machen würde, ja, so. Mhm. Und jetzt denke ich, ja, ich war einfach mit dabei. Also, das ist sozusagen weiter in, also quasi wurde weitergegeben, ja. Wo man ja auch denkt, na klar, also bei einer Tochter ist es, oder wenn die Mutter verschüttet war, die, egal ob Tochter oder Sohn, das Ei war schon da, also in der Mutter, ja. Also es gibt ja auch so Sachen, die man körperlich erklären kann, aber eben auch bestimmte Sachen, die man erstmal nicht erklären kann. Und da hat mir diese Epigenetik sehr weitergeholfen, ja. Um einfach zu erklären, was eigentlich passiert ist, so mit uns, ja.
Ja, ich kenne es auch.
Also und viele Sachen, die man eben einfach so übernimmt, irgendwie so. Also auch dieses Horten in der Nachkriegszeit.
Ach, das haben Sie auch? Das habe ich nicht.
Nein, das habe ich heute nicht mehr, aber mir fällt es immer sofort wieder ein. Also das, ja. Zum Beispiel, als während der Corona-Zeit plötzlich die Regale leer waren und sofort fängt man an, wieder irgendwie auf Vorrat einzukaufen. So, das ist dann schon wieder drin.
Ja. Und haben Sie auch Sachen im Kühlschrank, die Sie ewig drin haben, weil Sie nicht wegschmeißen können?
Ja, und auch aufessen. Ist auch ganz schrecklich. Immer dieses schlechte Gewissen, wenn man nicht aufisst.
Okay. Und so haben Sie zur deutschen Gegenwartsliteratur eine Arbeiterin beigetragen. Ist das auch Teil des Projekts, dass Sie gedacht haben, wo sind eigentlich die Arbeiterinnen in der deutschen Literatur gerade, die plebejischen Gestalten?
Ja, das habe ich schon immer gedacht. Ich habe ja auch Germanistik studiert und mich auch mit dem Bitterfelder Weg auseinandergesetzt, was ja einfach ein Teil des Curriculums war. Auch später so, als ich in Hildesheim an der Uni gearbeitet habe, habe ich auch mal mit den Studierenden einfach die Geschichte eines Gummiwerks aufgearbeitet.
Ganz so kurz, den Bitterfelder Weg müssen wir noch ein Stichwort dazu geben.
Ja, Bitterfelder Weg war Ende der 50er Jahre so eine Bewegung, die quasi von oben kam, dass Künstlerinnen oder Schriftsteller in die Betriebe gehen sollten und andersherum die Arbeiterinnen und Arbeiter selber Kunst machen sollten. Also genau. Eine Annäherung zwischen Kunst und Literatur, was ich an sich nicht schlecht finde, weil ich finde, wir müssen uns als Schriftstellerin in allen Lebensecken bewegen können. Ja? Also ich finde, man muss alles mal mitgemacht haben, um einfach zu wissen, dass so ist die Perspektive dieser Figur. Ja?
Aber das war das, was ich eingangs gesagt habe, das war eben war super ideologisch in der DDR. Da kam unheimlich viel Kitsch auch dabei raus und Verklärung von Dingen, die eben, wenn man sich ein bisschen auskannte, ganz anders aussahen.
Ja, und die eigentlichen, also die tollen Werke, die entstanden sind, die sind jetzt so gegen den Bitterfelder Weg entstanden. Also so jemand wie Wolfgang Hilbig, der wirklich da gearbeitet hat und den wollte man ja nicht haben. Also das war ja dann wieder zu realistisch. Oder jemand wie Thomas Brasch, der wahnsinnig tolle Werke, auch ein sehr, sehr tolles Tagebuch geschrieben hat, der quasi ja, Bewährung in der Produktion hatte. Also entweder Knast oder Arbeiterklasse, wo man dann auch denkt, das ist auch in meinem Buch, spielt das eine Rolle, die Tochter, die ins Gefängnis kommt, die oder einen Ausreiseantrag stellt, wird als erstes zur Bewährung in die Produktion geschickt, wo eigentlich die Arbeiterklasse ist, die die Macht hat. Ja? Also da stimmt ja etwas nicht. Mhm.
Und ist das eigentlich, was denken Sie, ist das eine Art von Klassismus, wenn viele Bücher heute lieber in akademischen Kreisen bleiben?
Ja, ich würde es jetzt nicht so ideologisch nennen. Ich denke, es hat auch immer viel damit zu tun, welche Art von Autorin oder Autor man ist. Also ob man aus dem eigenen Umfeld schöpft oder aus sich selber. Und ich bin ja auch, ich sage ja auch immer, ich finde La Polar absolut notwendig. Ja? Also ich finde, wenn sie nicht mehr gewollt ist, dann sind wir wieder in ideologischen Zeiten. Ja? Hatten wir jetzt auch in den, bei den Kürzungen in Berlin, wo irgendwie dann wieder gesagt wurde, als Künstler kriegt ihr nur eine Förderung, wenn ihr dies und das macht. Und ich finde, das geht nicht. Und ja, also, und ich finde, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an Literatur. Und ich habe eben gedacht, ich muss diese Figur, diese unerzählten Figuren beschreiben. Und da ist eben halt immer so der Arbeiter, aber es war ja auch die Arbeiterin. Und das wird eben oft vergessen. Ja. Auch immer jetzt, wenn man gesagt wird, also der Arbeiter hat irgendwie am meisten gerade zu leiden. Ja, aber frage ich mich immer, wo ist eigentlich die Arbeiterin? Ja? Und die muss beschrieben werden.
Und letzte Frage. Die Hannah Krause mit ihren weißen Haaren und den Lachfalten um die Augen, wenn sie sich dieses Gespräch, wenn sie das gehört hätte, was würde sie sagen auf Magdeburgisch?
Sie hätte sich wahrscheinlich vorher in ihrem Kalendarium aufgeschrieben, wann sie das hören wird. Sie gesagt, naja, war ja ein Suit oder hätte sie mal noch was an und gesagt, so, ja.
Das war das MDR Kulturcafé zur Buchmesse mit Annette Gröschner und ihrem neuen Roman Schwebende Lasten. Der ist im Verlag CH Beck erschienen, hat 282 Seiten. Dankeschön.
Danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.